Jo, herzliche Grüße von Plauen nach Selb. Ich freue mich, dass ich heute bei euch sein kann, dass ich ja, die Chance habe, auf der Entfernung bei euch die Predigt zu halten. Ist für mich auch eine neue Erfahrung. Ich finde es gut, dass das so möglich ist. Bei uns ist der ganze Ablauf ein bisschen anders in Plauen. Wir haben Präsenzgottesdienste, aber wir müssen uns einschränken. Wir haben also weniger Leute mit Anmeldungen und leider kommen damit nicht immer alle Leute zu dem Gottesdienst, den sie wollen. Wir haben zwei Gottesdienste jeden Sonntag und müssen dann immer zwischen Abendmahl und zwischen Predigtgottesdienst hin und her wechseln. Deshalb sind manche Termine voll und manche Termine nicht so voll. Und es ist ein Kompromiss, der irgendwo geht und jeder hofft, dass es sinnvoll weitergeht und dass wir bald wieder in den Normalzustand können oder dass wir uns bald wieder normal treffen können. So geht es uns auf unterschiedliche Weise. Bei meinen Bibellesegewohnheiten habe ich gemerkt, dass ich oft eine ganze Zeit lang einfach durchgelesen habe. Ich habe also immer fortfolgend irgendwo gelesen. Und in letzter Zeit habe ich gedacht, ich mache das mal anders. Ich versuche mal, dass ich näher und tiefer reinkomme, indem ich immer wieder den gleichen Text lese. Und da habe ich mit den Briefen von Paulus angefangen und habe also diese Briefe immer so gelesen, dass ich den einen Brief gelesen habe und den nächsten Tag wieder und habe dann gemerkt, dass auf einmal die Texte, die mir schon irgendwo mal im Ohr waren, viel tiefer werden. Und so war ich beim Philipperbrief. Also wer es versuchen will, in 20 Minuten seid ihr da durch. Ist also kein großer Happen, das geht recht gut. Und ich hatte also den Philipperbrief gelesen, immer wieder gelesen und habe dann gedacht, es ist interessant, wie der Paulus mit den Leuten in Philippi dort in Verbindung ist, wie das funktioniert, wie die also miteinander über eine große Entfernung dort diesen Philipperbrief ja, oder diese Gemeinschaft halten. Wenn ich nur einen Brief bekomme, dann ist es so, dass ich also lese, von wem ist der Brief und an mich natürlich, sonst würde ich ihn nicht aufmachen. Ich muss in letzter Zeit auf Arbeit viele E-Mails schreiben, weil ich in der Berufsausbildung arbeite und da hat sich manches geändert. Und die Pläne, die wir irgendwann gemacht haben, die gelten nicht mehr. Und da muss ich den Firmen schreiben, dass wir in der nächsten Woche anders verfahren können und verfahren müssen. Und dort habe ich meist eine Serienfunktion, dass ich also diese ganzen E-Mails mit einem Rutsch dann durchschreibe. Und da kann es schon vorkommen, dass manche Leute, mit denen ich normalerweise per Du bin, dass die auf einmal eine E-Mail kriegen, die ganz förmlich aussieht. Dass ich eben dann Herr Meier schreibe und nicht Hallo Fritz. Oder dass das auf einmal fremd klingt. Einfach, weil ich dort von dem abweiche, was ich gewöhnlicherweise in der Kommunikation nutze. Solange wir immer das Gleiche haben, solange wir in gewohnten Bahnen laufen, denke ich, sind wir in der gewohnten Strecke drin. Und dort, wo das mal abweicht, da merken wir auf einmal, hoppsa, hier ist ja was komisch. Irgendwann hatte ich auch eine E-Mail geschrieben, das war mal nach Selb, und habe geschrieben, lieber Fritz, ich weiß nicht, nee, es war nicht an Fritz vor. Und dann kam die E-Mail zurück, lieb bin ich zwar nicht, ich antworte dir trotzdem fröhlich. Und dann habe ich gedacht, okay, ich hätte lieber Hallo schreiben sollen. Wir sehen vom Start eines Briefs, einer E-Mail oder auch vom Start von einem Telefonat oder vom Gespräch den Rahmen. Und wir sehen bei dem Rahmen, wie sind wir mit dem anderen verbunden und wie können wir mit dem anderen uns verständigen. Und wenn wir andere Briefe lesen, wenn wir andere Sachen lesen, dann ist es so, dass wir auch merken, wie kommen Absender und Empfänger miteinander klar. Ich habe jetzt überlegt, wie ging das denn bei Paulus und wie ging das denn bei den Philippern? Wie war die Vorgeschichte? Wenn wir in Apostelgeschichte blättern, Kapitel 16, wird uns beschrieben, wie Paulus das erste Mal in Philippi war. Das war eine interessante Geschichte. Der Paulus, der wollte gar nicht nach Philippi. Der Paulus wollte woanders hin. Und Gott hat ihm dort gezeigt, dass er nach Philippi gehen soll. Und zwar mit mehreren Stufen, wo Paulus jeweils immer wieder gelernt hat, ich muss dort woanders hin. Er hatte also einen Traum auf seiner zweiten Missionsreise. Und in dem Traum hat er dann von Gott die Wegweisung bekommen, dass er übers, ja, übers Meer fahren soll und dass er dort merken soll oder dass er dorthin gehen soll. So war es so, dass er dann nach Philippi gekommen ist. Dann hat er dort Juden gesucht. Er hat keine Juden gefunden. Also ist er ans Wasser gegangen, an so einen Fluss, hat dort Frauen gefunden, die einen Gebetskreis hatten, hat dort mit der Geschäftsfrau Lydia Kontakt geknüpft. Und es war so, dass die Lydia sehr aufgeschlossen war für den Glauben, dass sie sich für Jesus entschieden hat. Und dann wollte sie den Paulus einladen und der Paulus wollte das auch nicht so wirklich. Ist dann aber trotzdem gegangen. Und dann waren sie einige Tage, einige ja, Wochen auch. Der Silas war noch mit in Philippi und dort war dann so ein Zwischenfall, dass eine Sklavin mit dem Wahrsagergeist ihnen immer hinterhergelaufen ist und auf sie aufmerksam gemacht hat. Und das wollte der Paulus nicht. Und deshalb hat der Paulus dann ja mit Gottes Kraft der Wahrsagerin verboten zu reden. Und da gab es eine Aufruhr und am Ende ist er im Gefängnis gelandet. Und am Ende hat Gott durch diese ja, Zeit im Gefängnis was Gutes bewirkt an diesem Chef vom Gefängnis. Ich habe bei dem Lesen und beim Überlegen gemerkt, dass Paulus, wo es dort nach Philippi ging, nie den geraden Weg, den er sich im Kopf ausgedacht hatte, gegangen ist. Er wollte erst nicht, dann hatte er einen Traum. Er hat die Juden gesucht und nicht gefunden. Er wollte dann auch nicht zur Lydia nach Hause und dann kam die ganze Sache mit dem Knast. Das waren also alles Dinge, wo der Paulus nicht seine Linie gehen konnte, sondern immer wieder Plan B, Plan B, Plan B. Es war also immer nur, es ging nicht anders, also hat er so. Es ging wieder nicht anders, also ging es wieder so. War ein interessantes Ding. Diese Begegnung war ungefähr 10 Jahre vor dem Brief. Und 5 Jahre vor dem Brief war Paulus nochmal auf der dritten Missionsreise in Philippi. Dort wird uns in Apostelgeschichte 20 nur in einem Satz der Name Philippi genannt. Der ist dort ins Schiff gestiegen, mehr wissen wir nicht. Und dann schreibt er diesen Brief. Es gab also zuerst dieses Kennenlernen mit Hindernissen, aber mit gutem Ausgang. Dann gab es eine kurze Begegnung als zweites. Und jetzt kommt dieser Brief. Und ich finde es interessant, wie wir dann mit diesem Hintergrund auch diesen Brief lesen können. Ich möchte die ersten 11 Verse vom Philipperbrief mit euch lesen. Danke. Und fangen beim ersten an. Das ist vielleicht sinnvoll. Ja? Paulus und Timotheus, Knechte Jesu, allen Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, samt den Aufsehern und Dienern. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. So beginnt der Paulus. In der gewohnten Form, er nennt sich als Absender, der Timotheus ist mit dabei. Die haben also beide diesen Brief geschrieben. Und interessant fand ich, dass der Paulus dort nicht auf seinen Status als Apostel hinweist. Sonst hat er das bei anderen Briefen gemacht. Er kommt auf Augenhöhe und beschreibt, dass er ein Knecht von Jesus ist. Und er macht den Leuten in Philippi dort ja fast ein Kompliment oder er zeigt einfach auf ihren Status. Er schreibt den Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind. Es ist so, dass er dort an der Stelle nicht darauf achten muss, dass die Philipper ihn dort wertschätzen, dass die Philipper ihn auch achten in der Position, in der er ist, sondern er kommt und begegnet den Leuten in Philippi ja, auf dem Level, auf dem gleichen Level, wie er ist, auf gleicher Ebene. Er nennt sie Heilige, nicht, dass sie sich heilig fühlen sollen, sondern er nennt sie so, weil sie ja, in den Augen von Jesus Heilige sind. Und er macht den Kreis noch größer. Auch den Mitarbeitern, den Aufsehern, den Dienern steht hier. Und er wünscht ihnen das, was man ja wünschen kann. Was gibt's mehr, als Gnade und Friede von Gott zu wünschen? Alle anderen Dinge, die wir oft wünschen, Gesundheit, Wohlergehen und irgendwo was, das hat überhaupt nicht den Status als Gnade und Friede von Gott. Wie ist deine Situation in der Gemeinde in Selb? Wie bist du dazugekommen? Ist die Gemeinde in Selb deine erste Wahl, dass du sagst, ja, ich wollte dorthin, ich habe mir das ausgesucht? Oder bist du in dieser Gemeinde, ja, gelandet auf Umwegen, weil es Plan B war, weil es in der Nähe ist, weil ihr dort Freunde habt, die da irgendwo mit reinkommen. War das so, dass du dort bist? Ja, und vielleicht auch denkst, ich bin nur da, weil es keine andere Lösung gibt, weil es ein Kompromiss ist, mit dem ich im Moment leben kann. Ich weiß nicht, wie der Paulus das am Ende eingeschätzt hat. Ich denke, er war schon auf jeden Fall dankbar, dass er die Begegnung in Philippi hatte. Aber er hatte es sich anders gewünscht und Gott hat was Gutes draus gemacht. Gott hat das draus gemacht, was er wollte, was Gott wollte. Und es war wirklich eine rundum gute Sache. Und ja, die Frage ist auch, welche Stellung, welche Position hast du in der Gemeinde? Bist du ein Besucher, bist du ein Gast, bist du ein Mitarbeiter, ein Aufseher, ein Diener? Bist du einer, den Paulus auch als Heiliger ansprechen würde, weil du Jesus in deinem Herzen hast, weil du von Gott geheiligt bist? Oder bist du jemand, der dort steht und überlegt, ob er das ja für sich annehmen soll? Ich denke, der Brief lässt uns dort offen und spricht uns alle an und bietet uns das an, gemeinsam zu bedenken. Ich lese den Text weiter und es geht mit Vers 3 weiter. Paulus schreibt, ich danke meinem Gott bei jeder Erinnerung an euch, alle Zeit, in jedem meiner Gebete und bete für euch alle mit Freuden, wegen eurer Teilnahme am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. Paulus sitzt in Rom im Knast. Er hat Zeit, er hat dort wahrscheinlich wenig Möglichkeiten, irgendwo was zu tun. Er hat dort auch nicht viele Möglichkeiten, wenn er im Knast sitzt. So ähnlich wie Quarantäne vielleicht. Ich weiß nicht, wer von euch in Quarantäne ist. Der muss versorgt werden. Der muss also dort darauf warten, dass andere ihn bringen, dass das Gesundheitsamt anruft. Und ansonsten passiert nicht viel. Unsere Tochter hatte Quarantäne. Das war also eine langweilige Zeit für sie, weil sie da nicht raus durfte. Und es war schön, dass es jetzt wieder vorbeigeht. Und Paulus hat dort an dieser Stelle keine schlechte Laune, weil er im Knast ist, sondern er erinnert sich. Aus diesen Versen lese ich raus, dass Paulus nicht nur ab und zu mal betet, sondern dass er öfters für die Leute in Philippi betet. Und dass er das tut mit einem dankbaren Herzen, dass er sich gerne an sie erinnert, dass er das fröhlich tut. Und ich fand es sehr interessant, das, was jetzt hier gelb hinterlegt ist, wegen eurer Teilnahme am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. Was heißt das, habe ich mich gefragt. Was heißt Teilnahme am Evangelium? Er hat nicht geschrieben, wegen eurer Teilnahme am Zoom-Gottesdienst, sondern Teilnahme am Evangelium. Und ich habe dort überlegt, was könnte der Paulus dort an der Stelle meinen? Wo ist ja die Gemeinschaft, wie ist das irgendwo möglich? Wie haben sie am Evangelium teilgenommen und wie ist die Verbundenheit mit ihnen irgendwo da? Da gibt es 4 Punkte, die ich rausgefunden habe, die möchte ich euch doch noch einfach erzählen. Erster Punkt wäre, dass Gott, ja, wie im Vers 2 steht, sie verbindet durch seine Gnade und seinen Frieden. Der Paulus weiß sich selber eingeschlossen da und er weiß, dass er dort ja auch Gottes Gnade und Gottes Frieden bei den Philippern weiß. Und er weiß sich verbunden durch die Gnade und den Frieden Gottes. Spüre ich manchmal, wenn ich irgendwo in der Fremde bin, wenn ich irgendeinen Gottesdienst besuche, wenn ich eine Gemeinde besuche, wenn ich dort irgendwo Menschen treffe, die ich eigentlich gar nicht kenne. Und das sind Leute, die Gott lieb haben, die Christen sind. Dann merke ich, dass es dort eine Gemeinschaft gibt durch Gottes Gnade und Friede, der in unseren Herzen ist und der uns verbindet, weil wir die gleiche Basis haben. Nächster Punkt wäre Gemeinschaft des Geistes. Dort habe ich schon mal weitergelesen, das lesen wir heute nicht. Im zweiten Kapitel stehen in den ersten Versen, ich lese mal einfach, wenn es nun irgendeine Ermunterung in Christus gibt, wenn irgendein Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, wenn irgendein herzliches Mitleid und Erbarmen, so erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig, eines Sinnes seid, nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Ein jeder sehe nicht nur auf das Seine, sondern auch das des anderen. Paulus weiß sich durch diese Sätze mit den Philippern verbunden und weiß auch, dass das die Dinge sind, die sie selber tun, aber ja nicht nur automatisch tun, sonst hätte er das nicht im zweiten Kapitel so geschrieben. Ich denke, der will sie auch ein Stück darauf hinweisen, will sie erinnern, will sie ermutigen, dass sie das tun, dass sie das praktizieren, dass sie da dranbleiben. Zeigt mir aber auch irgendwo, dass die Chemie stimmt zwischen dem Paulus und zwischen den Philippern. Dass die also nicht konträr zueinander denken und ticken, sondern dass das miteinander übereinstimmt und dass sie dort ja in der gleichen Weise empfinden. Punkt 3, die Gemeinschaft seiner Leiden. Im Kapitel 3, Vers 10 steht es um ihn und seiner Kraft und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen, indem ich seinem Tod gleich werde. Paulus leidet für Jesus, deshalb ist er im Knast in Rom. Und er hat in Philippi gelitten und er weiß, dass es für die Philipper auch nicht einfach ist. Und er erlebt dort eine gewisse Gemeinschaft und benennt die auch. Uns geht es auch so, dass wir mit Menschen, die das Gleiche durchgemacht haben wie wir, inniger verbunden sind, weil wir wissen, dass die wissen, wie wir ticken, dass wir wissen, ja, wie es ihnen geht. Wenn ich Leute sehe, die großes Leid durchgemacht haben und ich selbst das nicht erlebt habe, dann habe ich nicht diese gemeinsame Basis, dieses Erleben. Dann ist es für mich eine fremde Sache, wo ich nur vom Hörensagen vielleicht irgendein Verständnis versuchen kann aufzubringen. Paulus war es dort so, dass er schon gemeinsam gelitten hat und dass das ihn mit den Philippern verbunden hat. Und der Punkt 4, die Teilnahme am Evangelium war beim Paulus auch so, dass er dort eine mehrmalige konkrete Unterstützung bekommen hat von den Philippern. Wahrscheinlich schon das dritte Mal. Er hat geschrieben, dass sie ihn schon zweimal unterstützt haben und dass sie jetzt auch wieder. Der Brief ist also ein konkreter Dankesbrief für eine Unterstützung. Die haben also für ihn gespendet. Aber ich denke, das war jetzt, ist jetzt nicht nur ein Pflichtbrief. Ich muss also jetzt mal schreiben, dass die auch den Dank bekommen, weil sie mich wieder unterstützt haben, sondern ich lese aus diesem Brief eine ganz innige, herzliche Verbundenheit, wie der Paulus auch dort mit den Philippern eng und innig verbunden ist. Ich möchte die nächsten Verse vorlesen, Vers 6 bis Vers 11, das ist der Rest von dem Abschnitt, den wir haben. Ich bin ebenso überzeugt, dass der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. So ist es für mich recht, dass ich dies im Blick auf euch alle denke, weil ich euch im Herzen habe und sowohl in meinen Fesseln als auch in der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums für alle meine Mitteilhaber der Gnade seid. Denn Gott ist mein Zeuge, wie ich mich nach euch allen in Szene mit der herzlichen Liebe Christi Jesu. Und um dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überreich werde in Erkenntnis und aller Einsicht, damit ihr prüft, worauf es ankommt, damit ihr lauter und unanstößig seid auf dem Tag Christi, erfüllt mit der Furcht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt wird, zur Herrlichkeit und zum Lobpreis Gottes. Der Paulus beginnt diesen Abschnitt, dass er überzeugt ist. Und er führt danach aus, was das für Dinge sind, wovon er überzeugt ist. Ich möchte die mal aufzählen. Erstens war es das, was ich soeben schon mal auseinandergenommen habe. Er ist überzeugt, weil die an der Teilnahme des Evangeliums, an der Teilhabe da dran sind, wie er es vorher beschrieben hat. Und dort ist Paulus überzeugt, wenn er diese Basis, diese Gemeinschaft mit ihnen hat, mit diesen Dingen, dann ist er überzeugt, dass Gott dort Gutes weiterwirkt. Punkt 2, bitte mal die Punkte unten weiterklicken. Sie haben gut begonnen. Zweiten auch gleich, genau. Die Philipper haben gut begonnen. Und es ist interessant, dass er dort kein Kompliment den Philippern selber macht, dass er sagt, ihr seid tolle Leute, ihr habt gut begonnen und ich wertschätze euch und klopfe euch auf die Schulter, sondern sein Blick geht zu Gott, weil er sieht, dass Gott dahinter steht. Und das ist auch die nächste Sache, dass Gott angefangen wird, der nächste Punkt. Und dass Gott an dieser Stelle der eigentlich Wirkende ist. Paulus schaut zu Gott und sieht von Gott her dort die Aktivität, die natürlich von den Leuten in Philippi angenommen und umgesetzt wurde. Die haben sich dort nicht quergestellt. Aber Paulus weiß, dass es Gott eigentlich ist, der das macht und der dahinter steht. Im nächsten Punkt sehen wir, dass Paulus sieht, dass es kein statisches System ist, was also festliegt, sondern dass es so ist, dass es unterwegs weitergehen muss und weitergeht. Im Vers 11 ist das Wort Frucht mit drin. Frucht ist also irgendwas, was wächst, was also an der Stelle unterwegs ist, was immer Schritt für Schritt weitergeht. Und Paulus vertraut Gott, dass er das, was er angefangen hat, dass er das auch wachsen lässt. Und im Vers 10 hat Paulus geschrieben, dass er den Philippern zutraut, dass sie Dinge prüfen. Wenn ich irgendwas prüfe, dann muss es so sein, dass ich einen Maßstab habe, dass ich anhand von dem Maßstab sage, ich weiß, was ich prüfen will, ich weiß, worauf es ankommt, ich weiß auch, wie groß die Toleranz ist. Und weil ich die Kriterien kenne, dann kann ich entscheiden, ob was gut ist oder schlecht ist, ob ich was nacharbeiten kann und muss oder ob ich es wegwerfen muss. Oder wie ich es wieder intakt bekomme. Gott wird es nicht ums Wegwerfen gehen. Gott geht es darum, dass er mit dem, was wir begonnen haben, weitermacht. Wie Vers 6 oben zeigt. Gott hat das gute Werk begonnen und Gott wird es auch vollenden auf den Tag Christi. Gott wird dort was draus machen, was am Ende fertig ist. Was vollendet ist. Vollendet heißt, es ist komplett, es ist geschafft. Das Ziel ist, dass Gott geehrt wird, dass Gottes Herrlichkeit gezeigt wird, dass Menschen merken, erstmal die Philipper selber, aber vielleicht auch die Menschen, die im Umfeld sind, dass sie merken, dass das, was sie erlebt haben, was Gott gewirkt hat in ihnen, dass das am Ende ja wieder zu Gott zurück reflektiert, dass es Gottes Herrlichkeit und Ehre groß macht. Das hat der Paulus dort im Blick und das schreibt er ihnen, dass er das ja erwartet, dass er ihnen das zutraut und dass er dort an der Stelle ja in dieser Richtung für sie denkt, für sie betet, mit ihnen dann auch in dieser Verbindung ist. Ich habe mir die beiden Seiten jetzt nochmal so angeschaut, dass ich überlegt habe, wie ist es mit beiden gewesen, mit auf der einen Seite mit dem Paulus, auf der anderen Seite mit den Philippern. Ich möchte die Kriterien einfach nochmal so nennen. Beim Paulus, er war also im Gefängnis in Rom, er war auf Hilfe angewiesen, er hat sich sehr dankbar an die Philipper erinnert. Er ist nicht resigniert und niedergeschlagen, sondern er hat Hoffnung und er betet dankbar. Auch für die Probleme, die er in Philippi sieht. Und er will, dass sie seinem Vorbild folgen. Ist eine interessante Sache, weil er ja dort festgesetzt ist. Aber er kann trotzdem an der Stelle sagen, ich möchte, dass das, woran ihr euch bei mir erinnert, dass das euer Leben prägt und dass das dort weitergeht. Und er bedankt sich in einer Art und Weise für die Spende, die ich auch sehr interessant finde. Er dankt nicht in erster Linie für das Geld, was sie ihm gegeben haben und freut sich über eine Summe, die er dann benannt hat, sondern er freut sich drüber, dass sie in ihrem Glauben an die Stelle gekommen sind, dass sie sagen, wir wollen uns nicht nur um uns selber drehen, sondern wir wollen was ja auch für unseren Gemeindegründer Paulus tun, der dort irgendwann mal in uns investiert hat, der uns irgendwo gefördert hat, auch wenn es schon 10 Jahre her ist. Wir wollen es nicht vergessen und wollen ihm dort was Gutes tun. Und er vertraut, dass Gott an den Philippern wirkt, dass Gott das zu Ende führt, dass Gott mit den Philippern auf dem Weg ist und sie weiterbringt. Wenn ich jetzt an die Philipper denke, dann sehen wir in dem ganzen Brief komplett jetzt, dass das schon eine interessante Gemeinde war. Es gab keine riesengroßen Probleme, wie bei manchen anderen. Wenn wir Korinth anschauen, da ist es also eine deutlich schwierigere Gemeindesituation. In Philippi nicht ganz so. Es gibt aber verschiedene Meinungen. Kapitel 2, Vers 2, da ja, schreibt Paulus, dass sie einer Meinung sein sollen. Es gibt Murren und Zweifel, Kapitel 2, Vers 14, wo er sie daran erinnert, Leute, lasst doch die Unzufriedenheit und die Unsicherheit weg. Kapitel 4 ermahnt er, oh wie peinlich, zwei Leute richtig namentlich, die Evodia und die Syntyche, waren also zwei Frauen, die sich irgendwo ja nicht verstanden haben, und die ermahnt er dort öffentlich und eindeutig klar, die werden es gelesen und verstanden haben, die Leute alle, dass die sich vertragen sollen. Und er benennt Leute konkret, die dort mithelfen sollen. Und die Philipper werden ermutigt, dass sie sich freuen sollen, dass sie sich keine Sorgen machen sollen im Kapitel 4 und dass sie ihren Fokus auf gute Werke legen sollen, dass sie die Dinge beachten sollen, die wahr und ehrbar und gerecht und rein und liebenswert sind. Ist also schon eine ganz schöne Liste, die er ihnen in dem Brief schreibt, nicht als, ja, als Liste mit erhobenen Zeigefinger, sondern ganz liebevoll gemeint als Hinweise für ihr tägliches Miteinander, für ihr Leben. Und er sieht es immer in dieser Verbindung auch, was ich vorhin auch schon gesagt hatte, dass Gott an dieser Stelle die Basis ist, auf der sie selber leben, auf der sie ihr Leben, ihr Miteinander leben und auf der ihr ganzes Tun und Handeln auch irgendwo zusammengefasst werden soll. Ich habe ein Zitat gefunden von Winston Churchill, der hat mal gesagt, wer mich ärgert, bestimme ich. Und da denke ich öfters mal dran, wenn es irgendeine Situation kommt, dass ich überlege, will ich mich an dieser Stelle ärgern oder will ich es lieber nicht? Ich will das Zitat mal ändern und will mal sagen, wofür ich dankbar bin, bestimme ich auch. Wofür ich dankbar bin, bestimme ich. Weiß nicht, wie dir es in dieser Situation geht. Wenn ich überlege, was der Paulus für eine Situation hat und wie der zu diesen Leuten in Philippi schreibt, der Paulus war hoffnungslos, der war im Knast, der hatte keine Perspektive, der hat darauf gewartet, dass das Urteil und die Hinrichtung kommt. Und der Paulus schreibt so einen liebevollen, warmherzigen Brief nach Philippi und ermutigt die Menschen dort, dass sie ihren Glauben leben, dass sie sich vertragen, dass sie zusammenhalten, dass sie miteinander irgendwo ihren Alltag gestalten, dann finde ich das wirklich richtig stark, wie Paulus dort an dieser Stelle ganz warmherzig den Philippern Hinweise gibt und ihnen weiterhilft. Und wie dankbar Paulus ist für kleine Dinge, für die Dinge, die, ja, die für ihn einfach zum Danken sind. Beim Paulus wird es nie so sein, dass die Gesamtsituation zum Danken ist. Das wird im Knast nicht so sein. Aber Paulus sucht sich Dinge raus, wofür er danken kann. Ich denke, das ist bei uns heute in der Situation auch so. Wir werden mit Corona rundum nicht zufrieden in unserer Zeit, mit unserem ja, gut dreistelligen Inzidenzwerten. Das ist in beiden Landkreisen wirklich übel im Moment. Und wir haben keine Hoffnung. Im Moment steigen die Zahlen an. Aber es wird Dinge geben, wofür du dankbar sein kannst. Und du kannst dir die Dinge raussuchen. Und ihr könnt euch auch gegenseitig fragen, welche Dinge sind bei dir in der letzten Woche gut gelaufen, wofür du danken kannst. Wir beten oft nur füreinander, für die Dinge, die klemmen, die schieflaufen. Wenn jemand krank ist, wenn jemand Not hat, wenn jemand eine ungeklärte Situation hat. Das ist auch gut und richtig und das wollen wir auch nicht lassen. Aber ich denke, es wäre auch gut, wenn wir füreinander danken, wenn wir die Dinge wissen auch, die einem anderen Freude machen, die einem anderen geholfen haben, weil wir damit Gott groß machen, weil wir damit auf Gott hinweisen, auf das, was er tut, was er uns hilfreich wirklich auch gelingen lässt, wo er uns im Alltag Licht schenkt, wo er uns nächste Schritte gibt, wo er verschlossene Türen wieder aufmacht, wo er uns weiterhilft. Ich möchte euch ermutigen, dass er solche Dinge sucht und dass er euch auch austauscht, dass er Gelegenheiten sucht, wie ihr miteinander auch unterwegs sein könnt. Ich merke bei mir, wie sich der Gemeindealltag doch deutlich verschoben hat. Ich habe wahnsinnige Telefonzeiten in letzter Zeit, wo ich einfach stundenlang telefoniere. Und wäre mal interessant, wie viel habe ich sonst telefoniert und wie viel telefoniere ich jetzt? Weil wir einfach auf eine andere Art und Weise verbunden sind und weil wir, ja, wenn wir uns nicht treffen können, dann telefonieren wir miteinander. Oder dann höre ich einfach mal, wie es jemand anders geht oder jemand ruft mich mal an und fragt mal. Und wir können auf diese Weise miteinander ja auch hören, Was gibt's Gutes? Wofür können wir danken? Ich denke, dass uns das auch ermutigen kann und dass es den Blick auch weglenkt, ja, von den Dingen, die wir schon gar nicht mehr hören wollen, weil es uns irgendwo auch leid ist, dauernd über die Einschränkungen zu hören. Wenn wir dankbar sind, wenn wir die Kraft haben, dankbar zu sein, dann wird es so sein, dass wir dort auch neue Kraft bekommen, eine neue Hoffnung bekommen und auch fröhlich in die Zukunft schauen und merken, dass Gott uns unterstützt, dass Gott uns hilft und dass Gott eine Basis gegeben hat, die wirklich es wert ist, dass wir dort an dieser Stelle sie wahrnehmen und auf dieser Basis leben. Und ich finde es stark, dass Paulus dort direkt von Wachstum auch redet, von der Frucht, und dass er das erwartet. Und das sollten wir auch erwarten, dass wir nicht nur warten, dass die Zeit wieder zurückschnappt zum, ja, zum Februar 2020, sondern dass wir miteinander auch in dieser Zeit Schritte vorangehen, dass wir was lernen, dass wir an der Stelle in einer ungewöhnlichen Situation trotzdem Frucht bringen, trotzdem Schritte vorangehen. Meine letzte Folie bitte, das ist zweimal weiter, da möchte ich euch einfach dort, ja, wie ein Gebet, diesen Ausschnitt aus dem Text nochmal lesen und damit beenden. Ich danke meinem Gott bei jeder Erinnerung an euch alle Zeit in jedem meiner Gebete und bete für euch alle mit Freuden, schreibt der Paulus. Ich bin guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es verenden wird, bis auf den Tag Christi Jesu. Weil ich euch im Herzen habe, weil ich mich nach euch allen sehne mit der herzlichen Liebe Christi Jesu. Und dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überreich werde in Erkenntnis und aller Einsicht, damit ihr prüft, worauf es ankommt, damit ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag Christi, erfüllt mit der Furcht der Gerechtigkeit, die durch Christus Jesus gewirkt wird zur Herrlichkeit und zum Lobpreis Gottes. Amen.